Ich gehe davon aus, dass ihr, so wie ich, schon oft mit einer gewissen Genugtuung sowas gesagt habt wie fertig. Manchmal hören wir Kinder sowas sagen und wissen, dass das Gegenteil der Fall ist. Aber in der Regel ist uns klar, was fertig bedeutet. An diesem Karfreitag möchte ich gemeinsam mit euch darüber nachdenken, was Jesus meinte, als er fertig sagte. Oder wie es uns in Johannes 19, Vers 30 überliefert wurde. Tetelestai. Das war der Schrei Jesu, kurz bevor er seinen Geist aufgab und am Kreuz starb. Aber was meinte er damit? Und was bedeutete dieser Schrei Jesu? Zunächst sollten wir uns natürlich klar machen, was das auf Deutsch heißt. Und da sehen wir einfach mal nach, was in Johannes 19, Vers 30 steht. Nämlich, als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und übergab den Geist. Es ist vollbracht. Auf Deutsch sind es drei Worte, aber im Griechischen ist es nur ein einziges Wort. Tetelestai. Dieses Wort stammt vom Verb teleo ab, das vollenden, ausführen, abschließen oder bezahlen bedeutet. Von der grammatischen Form her muss es eigentlich mit es ist vollendet worden übersetzt werden oder es ist geschehen und hat bis jetzt Bestand. Dieses Tetelestai war ein alltägliches griechisches Wort. In antiken Quittungen, Verträgen oder Rechnungen wurde es verwendet, um auszudrücken, dass etwas bezahlt oder abgeschlossen war. Man konnte es in etwa so verstehen wie ein moderner Stempel mit bezahlt oder erledigt. Ein Künstler sagte Tetelestai, wenn er sein Werk vollendet hatte. Er trat zurück und rief, es ist fertig, das Bild ist vollendet und es ist eine ausgezeichnete Arbeit. Ein Diener sagte Tetelestai, um seinem Herrn mitzuteilen, dass er die ihm aufgetragene Arbeit oder Aufgabe erledigt hatte. In der Philosophie konnte eine Handlung als Tetelestai, also vollendet, gelten, wenn sie ihr Ziel erreicht hatte. Und darüber hinaus konnte sich Tetelestai auch auf das vollständige Ausführen eines Rituals oder einer Zeremonie beziehen. Es konnte also bedeuten, das Ritual ist vollendet oder das Opfer ist gebracht worden. Aber uns geht es ja heute darum, was Jesus meinte, als er Tetelestai gesagt hat, bevor er seinen Geist aufgab und starb. Denn ich bin mir sicher, dass er dieses Wort ganz bewusst gewählt hat. Und er wollte damit mehr sagen als einfach nur, ich bin am Ende. In diesem Zusammenhang bedeutet es nämlich viel mehr. Sein Werk, seine Mission, der Heilsplan Gottes, all das ist vollendet. Die Prophezeiungen sind erfüllt, der Opfertod ist vollzogen, Gottes Erlösungsplan ist abgeschlossen, die Schuld ist bezahlt. Aber natürlich heißt es zunächst auch, Jesu Leben ist Tetelestai. Es ist vorbei. Denn sein Leben war jetzt zu Ende. Erstmal. Es war vorbei. Bis zu diesem Moment war er ein lebendiges, atmendes, menschliches Wesen gewesen. Wir wissen aus den Evangelien, dass er wie jeder andere Mensch war. Also fast. Er war wie jeder andere Mensch, außer dass er nicht sündigte. Er aß und trank, schlief und lief umher, predigte und betete. Aber nun war all das zu Ende. Sein Leben war vorbei. In einem kurzen Augenblick würde er sterben. In Johannes 19, Vers 30, da lesen wir, als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und übergab den Geist. Er übergab den Geist. Er tat es. Das war völlig anders, als es die Schaulustigen bei diesem brutalen und schrecklichen Spektakel gewohnt waren. Eigentlich war es immer dasselbe. Ein Kampf um jeden Atemzug. Ein Kampf ums Überleben. Ein Kampf bis zum Ende. Aber nicht so bei Jesus. Er gab sich dem Tod hin. Er starb freiwillig, aus eigenem Antrieb. Er war es, der die Situation im Griff hatte. Und er war es, der den Zeitpunkt bestimmte. Und genau genommen hatte er das bereits in Johannes 10, Vers 17 und 18 angekündigt. Dort lesen wir: Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. Er starb bereitwillig für dich und mich. Er starb bereitwillig, damit sein Tod die Macht des Todes in unserem Leben überwindet und uns die Hoffnung auf Erlösung und Auferstehung zu neuem Leben bringt. Es ist vollbracht. Mein Leben ist vorbei. Aber das war natürlich nicht alles. Denn Jesus stellte auch klar, die Prophezeiungen sind Tetelestai. Sie sind erfüllt. In Johannes 19, Vers 28 lesen wir: Weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er: Ich habe Durst. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Er wusste, dass sonst schon alles vollbracht war. Deshalb wollte er auch diese letzte Voraussage der Schrift erfüllen. Und als er das getan hatte, konnte er guten Gewissens sagen: Es ist vollbracht. Alles, was über mich vorhergesagt wurde, habe ich erledigt. Ich habe die biblischen Verheißungen erfüllt. Lasst mich an der Stelle wenigstens ein paar der Verheißungen nennen, die durch Jesus erfüllt worden sind. In Jesaja 7, Vers 14 lesen wir: Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Und wie ihr wisst, wird uns berichtet, dass Maria, eine Jungfrau, durch den Heiligen Geist schwanger wurde. Dann lesen wir in Micha 5, Vers 1: Doch du, Bethlehem in Ephrata, zu klein, um unter den Fürsten Judas zu sein, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Der Messias sollte in Bethlehem zur Welt kommen. Und wir wissen, dass Maria und Josef extra durch eine römische Volkszählung nach Bethlehem reisen mussten, damit Jesus auch tatsächlich dort zur Welt kommt, damit die Prophezeiung erfüllt wird. In 2. Samuel 7, Vers 12 und 13 lesen wir, wie Gott zu König David sagt: Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen und seinem Königtum werde ich ewig Bestand geben. Und in 1. Mose 22, Vers 18 sagt Gott zu Abraham: Und durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein, weil du mir gehorcht hast. Jesus musste also sowohl ein Nachkomme Abrahams als auch ein Nachkomme König Davids sein. Und beides wird in Matthäus 1, Vers 1 schon bestätigt. In Maleachi 3, Vers 1 lesen wir: Siehe, ich sende meinen Boten, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Er wird mir den Weg bahnen. In Matthäus 11, Vers 10 lesen wir über Johannes den Täufer: Dieser ist's, von dem geschrieben: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Johannes der Täufer trat als Vorläufer Jesu auf, indem er ihm den Weg bereitete. Er rief zur Umkehr auf und bereitete so das Volk auf das Kommen des Messias vor. Ich versuche das jetzt mal alles ein bisschen schneller zu machen. In Jesaja 35, Vers 5 und 6 sagt Gott, dass Blinde sehen und Lahme gehen werden. Und in den Evangelien lesen wir, wie genau das abgelaufen ist. Von Jesu triumphalem Einzug in Jerusalem, den wir am Sonntag betrachtet haben, lesen wir in Sacharja 9, Vers 9. Dass er von den Menschen verachtet und verworfen werden würde, das steht schon in Jesaja 53, Vers 3. In Jesaja 53, Vers 5 lesen wir dann, Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Es ist eine Verheißung für genau das, was schließlich am Kreuz geschehen ist. Und in Jesaja 53, Vers 9 lesen wir, bei Gottlosen sollte er liegen im Tod, doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. All das war vorhergesagt worden und ist eingetreten. Und das war jetzt nur eine kleine Auswahl. Mehr als 300 Verheißungen, mehr als 300 Prophezeiungen über den Messias haben sich in seinem irdischen Leben erfüllt. Und so konnte er sagen, es ist vollbracht. Die Prophezeiungen sind erfüllt. Jesu Tod war kein tragisches Ende, sondern ein göttlich gewollter Höhepunkt. Der Opfertod ist Tetelestai. Er ist vollzogen. Der Weg zu Gott ist offen. Um zu verstehen, was das bedeutet, müssen wir zurückgehen bis nach Ägypten. Beim Auszug Israels aus Ägypten ordnete Gott an, dass jedes Haus ein fehlerloses Lamm schlachten sollte. Das Blut dieses Lammes wurde an die Türpfosten gestrichen. Und Gott versprach in 2. Mose 12, Vers 13, das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Dieses Blut war die Rettung für die Israeliten. Ein unschuldiges Tier musste sterben, damit die Menschen leben konnten. Dieses Ereignis, das erste Passa, war nicht nur Geschichte, sondern ein Hinweis auf das Kommende. In Johannes 1, Vers 29 lesen wir, wie Johannes der Täufer, dieser angekündigte Wegbereiter, über Jesus gesagt hat, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Jesus war nicht nur irgendein Lehrer oder Prophet, er war das wahre Opferlamm. Fehlerlos, rein, gehorsam und bereit, sein Leben zu geben. Nicht nur für ein paar Leute in Ägypten, sondern für die ganze Menschheit, für uns. Wie schon gesagt, wurde das in Jesaja 53, Vers 5 und 7 prophetisch beschrieben. Dort steht, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Jesus starb an unserer Stelle. Er nahm auf sich, was wir verdient hätten. Sein Blut ist das neue Schutzzeichen an der Tür unseres Herzens. Jesus starb während des Passafestes, genau zu dem Zeitpunkt, an dem im Tempel tausende Lämmer geschlachtet wurden. Aber draußen, vor der Stadt, am Kreuz, starb das eine wahre Lamm, das alle anderen Opfer überflüssig machte. Und so kann Paulus in 1. Korinther 5, Vers 7 schreiben, unser Passahlamm ist bereits geschlachtet worden, Christus. In Hebräer 9, Vers 12 wird es folgendermaßen erklärt. Er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. Jesus hat also nicht ein weiteres Opfer dargebracht. Er brachte das letzte Opfer, das vollkommene. Es braucht keine Wiederholung, kein weiteres Blutvergießen. Es ist ein für alle Mal vollzogen. Es ist vollbracht. Der Opfertod ist vollzogen. Damit ist der Plan Gottes zur Erlösung, der große Erlösungsplan, Tetelestai. Er ist abgeschlossen. Wenn Menschen in jungen Jahren sterben, sagen wir oft, dass sie viel Unerledigtes zurücklassen. Wir haben das Gefühl, dass sie ihr Werk noch nicht vollendet haben. Die Welt spekuliert darüber, was John F. Kennedy noch erreicht hätte, wenn er nicht ermordet worden wäre. Es wäre interessant zu wissen, was Alexander der Große noch alles erobert hätte, wenn er nicht mit 32 Jahren schon gestorben wäre. Ob er wohl noch bis nach China gekommen wäre? Amy Winehouse hätte sicherlich noch wunderbare Lieder gesungen, wäre sie nicht mit 27 gestorben. Und Heath Ledger hätte vielleicht noch einige Oscars gewonnen, wäre sein Leben nicht mit 28 zu Ende gewesen. Auch Jesus starb in jungen Jahren. Aber sein Erlösungswerk war vollendet. Und so sagte er, es ist vollbracht, es ist fertig. Jesus hatte den Auftrag, den ihm sein Vater auf der Erde gegeben hatte, erfüllt. Sein Werk der Erlösung war vollendet. In Johannes 17, Vers 4 sagte Jesus in der Nacht vor seinem Tod zu seinem himmlischen Vater im Gebet: Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Jesus hatte alles vollendet. Alles, was der Vater für unsere Erlösung verlangt hatte, hat er getan. Alles, was nötig war, um unsere Sünden zu sühnen. Er hatte ein perfektes Leben in Gerechtigkeit geführt, um es als Sühnopfer darzubringen. Mehr war und ist nicht nötig. Es ist kein weiteres Opfer erforderlich. Es gibt absolut nichts, was du und ich dem Opfer Jesu hinzufügen können. Es gibt absolut nichts, was wir zu seinem Opfer beitragen können. Jesus hat alles getan und deshalb konnte er sagen, es ist vollbracht. Gottes Plan zur Erlösung ist abgeschlossen. Und als Jesus am Kreuz starb, wurde damit die Schuld der Menschheit Tetelestai. Sie wurde bezahlt. Sein Es ist vollbracht war nicht das Seufzen eines Sterbenden, sondern der laute Ruf eines Siegers. Es war der Moment, in dem Himmel und Erde den Atem anhielten. Denn in diesem Augenblick geschah das, was seit dem Sündenfall notwendig war. Die Schuld der Welt wurde bezahlt. Nicht symbolisch, nicht teilweise, keine Anzahlung, sondern vollständig, endgültig und für immer. Gott hatte in seiner Liebe den Menschen geschaffen und der Mensch hatte sich gegen Gott entschieden. Seitdem stand zwischen Gott und uns ein unüberwindbarer Abgrund. Die Schuld. Sie trennte uns, sie klagte uns an, sie belastete unser Gewissen und raubte uns den Frieden. Aber Gott hatte sich nicht abgewandt. Im Gegenteil. Er sandte seinen Sohn, um uns zu retten. Und der ging für uns den Weg bis ans Kreuz und trug dort unsere Schuld. Nicht seine Schuld, sondern unsere, deine und meine. Nicht sein Versagen, sondern unseres. Und trotzdem trug er die Strafe, freiwillig, aus Liebe. Paulus beschreibt es in 2. Korinther 5, Vers 21 klar und deutlich. Er schreibt, er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes erhalten. Am Kreuz tauschte Jesus seinen Platz mit uns. Er nahm unsere Schuld und gab uns seine Gerechtigkeit. Er trug unsere Dunkelheit und schenkte uns sein Licht. Er erlitt die Trennung von Gott, damit wir mit ihm versöhnt werden. In Kolosser 2, Vers 14 heißt es, er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Der Schuldschein ist weg. Stell dir das vor, deine ganze Schuld, deine Gedanken, Worte, Taten, dein Stolz, dein Schweigen, dein Egoismus, alles ist auf diesem Schuldbrief notiert. Und Jesus nimmt diesen Brief, diesen Beweis deiner Verlorenheit, diesen Beweis deiner Verdorbenheit und nagelt ihn an das Kreuz. Und mit jedem Hammerschlag sagt er, bezahlt, getilgt, vergeben. Nicht durch gute Werke, nicht durch religiöse Anstrengung, nicht durch Selbsterlösung, sondern allein durch das, was Jesus für dich getan hat. Durch sein Blut, das er vergossen hat, durch sein Leben, das er gegeben hat, durch seinen Tod, den er für dich gestorben ist. Jesus hat die Schuld bezahlt. Vollständig, restlos, ein für alle Mal. Es ist vollbracht. Der Preis für deine Schuld ist bezahlt. Aber was heißt das für uns? Für uns heißt das, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dieses eine Wort, Tetelestai, fasst das größte Geschehen der Menschheitsgeschichte zusammen. In diesem Aufruf liegt nicht Resignation, sondern Triumph. Jesus hat sein Leben hingegeben, die Prophezeiungen erfüllt, das vollkommene Opfer gebracht, den Erlösungsplan vollendet und unsere Schuld bezahlt. All das hat er gemacht. Was für uns wie das Ende aussieht, ist in Wahrheit der Anfang von etwas Neuem. Der Weg zu Gott ist frei. Unsere Schuld ist vergeben. Die Tür zum ewigen Leben steht offen. Karfreitag bleibt nicht im Schatten des Todes. Er weist bereits auf das Licht von Ostern hin. Denn wer es ist vollbracht sagen kann, der weiß, das Werk ist getan, die Rettung ist gesichert und die Hoffnung lebt. Amen.